Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein Mann geht mit einem Geldkoffer in eine Schweizer Bank. Wie viel wollen Sie denn einzahlen, fragt der Kassierer. Der Mann flüstert, 3 Millionen. Sie können ruhig lauter sprechen, sagt der Angestellte, bei uns ist Armut keine Schande. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wann ist jemand reich? Ist man reich ab 100.000 Euro, ab 1 Million, ab 1 Milliarde? Ist dann also Dieter Schwarz der reichste Deutsche? Der Eigentümer der Schwarz-Gruppe, zu der auch die Discounter Lidl und Kaufland gehören, der kommt aktuell auf ein Vermögen, man schätzt, zu 43 Milliarden Dollar, wird immer in Dollar gerechnet. Ist dann Bernard Arnault der reichste Europäer? Der Unternehmer der Holding Group Arnault investiert vor allem in Luxusgüter wie Dior, Louis Vuitton und andere und der kommt mit seiner Familie auf so ein Vermögen von ungefähr 185 Milliarden. Und ist dann Elon Musk der reichste Mensch der Welt? Der CIO von Tesla besitzt ja Anteile auch des Raumfahrtunternehmens SpaceX und Social-Media-Unternehmen X, ebenfalls früher Twitter. Und man schätzt sein Vermögen ja momentan so ungefähr auf 241 Milliarden. Das wechselt ja immer, je nachdem, wie die Aktienkurse sich gerade verändern. Reichtum, was ist reich? Wir haben vorhin in der Bibellesung auch gehört, von dem Apostel Paulus, wie er spricht über Reichtum. Und zwar spricht er über einen Reichtum, der mit keinem Geld dieser Welt aufzuwiegen ist. Und wenn Paulus dort schreibt im Epheserbrief über Reichtum, dann ist er kaum mehr zu bremsen. Dann schreibt er, man kann sagen, ohne Punkt und Komma. Im Original besteht der Abschnitt mit den 11 Versen aus einem einzigen Satz. Ein Satz mit 130 Wörtern. Und der Paulus kommt richtig in Schwärmen und sagt, Leute, erinnert euch, denkt daran, Christen sind keine armen Schlucker und erst recht keine armen Irren, sondern überreich beschenkte Glückspilze. Und dieser Reichtum, der lässt sich vor allem an 3 Tatsachen ablesen, nämlich reich ist erstens, wen Gott erwählt hat, zweitens, wen Jesus erlöst hat und drittens, wer den Heiligen Geist empfangen hat. Reich ist, wen Gott erwählt hat. Wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo man die Wahl hat. Natürlich zum einen die Wahl bei Wahlen. Jetzt in 14 Tagen sind ja Wahlen, Gemeinderats-, Europawahlen und so weiter, verschiedene Wahlen. Man hat die Wahl. Wir leben nicht in einer Diktatur, Gott sei Dank, sondern wir haben in einer Demokratie die Wahl. Wir können wählen, wir können Parteien wählen, wir können Menschen wählen. Wir haben die Wahl. Und das ist eine prima Sache, wenn man die Wahl hat, auch sonst, wenn man die Wahl hat, wenn man bei verschiedenen Gegenständen Angebote vergleichen kann, wenn man sich das Beste heraussuchen kann, wenn man vergleichen kann, was ist das beste Angebot, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und so weiter. Es gibt ja dann da noch diese ganzen Vergleichsportale, wo man dann auch im Internet noch schauen kann, wo kriege ich den günstigsten Strom, wo kriege ich das beste Gas oder den besten Versicherungstarif, wir können wählen. Und wenn eine Partei, jetzt gerade auch wieder ein Blick auf die Wahlen, wenn eine Partei zum Beispiel einen neuen Vorsitzenden wählt, dann überlegen natürlich die Mitglieder, wen können wir hier als Spitzenkandidat nominieren. Und dann ist immer die Frage, wer hat sich besonders verdient gemacht? Wer hat sich besonders engagiert? Wer hat die besten Beliebtheitswerte? Wem trauen wir es zu, dass er die nächste Wahl gewinnen kann? Und dann kommt der oder die beste Kandidaten, die kommen dann quasi ganz vorne auf die Liste. Diese Wahlmöglichkeit, die hat natürlich eine Kehrseite, denn um ausgewählt zu werden, muss man etwas ganz Besonderes geleistet haben. Man muss besondere Leistungen bringen, ob als Vereinsvorsitzender, Politiker, Sportler, man muss etwas vorweisen können und zwar, man sollte mehr vorweisen können als die anderen. Und jetzt ist es interessant, wenn wir schauen, wenn Gott uns wählt, dann läuft das da etwas anders ab. Gott hat ja eine unumschränkte Macht und er hat unglaubliche Auswahlmöglichkeiten, die sind ja eigentlich unbegrenzt. Und doch sagt der Paulus den Leuten damals in Ephesus, aber auch uns heute als Christen, sagt er: Leute, Gott hat euch, dich hat er ausgewählt. Gerade dich und gerade euch, ganz persönlich. Und in einer langen Geschichte der göttlichen Wahl fällt seine Wahl auf dich. Und das, obwohl es äußerlich gesehen dafür gar keinen Grund gibt. Wenn wir uns so anschauen, dann merken wir, naja, so in diesem ganz großen Vergleich sind wir ja alle irgendwie kleine Lichter. Wir sind oftmals ängstliche Menschen, verzagte Leute. Wir sind manchmal auch unzuverlässige Mitarbeiter. Gut, wenn wir jetzt so Leute wären, die sowas vorweisen können, so wie eine Mutter Teresa, ja, die da alles aufgibt und sich für die Armen engagiert. Oder wenn wir so intellektuelle Überflieger wären, wie so ein Dietrich Bonhoeffer. Oder wenn wir quasi so historische Verdienste hätten wie ein Martin Luther, dann würde die Wahl ja noch einleuchten. Aber nun wählt Gott uns und er macht die Wahl eben nicht von solchen äußeren Dingen abhängig. Und dass wir jetzt heute Morgen auch hier sind im Gottesdienst, das mag äußerlich verschiedene Gründe haben. Und dass wir zur Gemeinde kommen, das mag auch unterschiedliche Gründe haben. Manche sind ganz bewusst hierher in die Gemeinde eingetreten. Andere wurden ja bereits als Kind getauft, wurden Mitglied hier in der Gemeinde. Aber der Paulus macht deutlich, Leute, das sind alles die äußeren Dinge. Aber innerlich, im Letzten, seid ihr hier, weil Gott euch erwählt hat. Weil Gottes Wahl auf dich gefallen ist und weil ihr diese Wahl irgendwann angenommen habt. Und dann kann man fragen, ja, wann fand denn diese Wahl statt? Bei unserer Geburt? Nein. Bei der Taufe? Nein. Bei unserer Bekehrung? Nein. Als Jesus auf die Welt kam? Nein. Sondern längst davor, längst bevor alles anfing, bevor Sonne und Mond geschaffen wurden, bevor die Weltgeschichte begann, bevor Menschen die Taten und von Gott auf große Steintafeln eingraviert haben, ganz am Anfang schon hat Gott uns erwählt. Und das wird ganz wunderbar in einem Lied ausgedrückt, das wir an Weihnachten singen, nämlich dieses Lied, ich stehe an deiner Krippen hier, da heißt es, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Ganz am Anfang, bevor die Welt geboren wurde, hat Gott beschlossen, wir sollen seine Kinder sein. Und darum hat er die Welt geschaffen. Darum hat er die Welt ausgefüllt mit Pflanzen, mit Tieren. Darum hat er Menschen geschaffen und darum hat er Jesus gesandt, um uns zu erwählen. Und da kann man sich natürlich fragen, ja warum? Warum gerade uns? War er vielleicht doch der Meinung, dass wir die Besten seiner Geschöpfe sind? Aber nein, darin unterscheidet sich eben nun die Wahl Gottes von unseren menschlichen Wahlen. Er hätte wahrscheinlich eine günstigere Wahl machen können, eine Wahl treffen können, aber er fiel auf uns. Und wer hat ihm den Wahlvorschlag eingereicht? Jesus. Jesus hat dem Vater den Wahlvorschlag eingereicht, Gott hat uns erwählt und dann hat er Jesus beauftragt, uns dieses Wahlergebnis dann auch letztendlich mitzuteilen. Gottes Wahl ist auf dich gefallen. Und die Frage natürlich, wie können wir das wissen? Wie kann ich ganz persönlich wissen? Wie kann ich wissen, dass Gott mich ausgewählt hat? Wie kann ich das wissen? Das kann ich immer nur im Nachhinein erkennen. Nicht im Voraus, aber im Nachhinein. Das kann ich daran erkennen, dass in meinem Herzen, und das kann jetzt jeder überlegen, wie das bei ihm war, dass in unserem Herzen irgendwann so eine tiefe Sehnsucht war, vielleicht auch eine Unzufriedenheit, eine innere Leere, eine Sehnsucht, die durch nichts ausgefüllt werden konnte, bis wir erkannt haben, Jesus ist für mich gestorben. Und bis wir Jesus unser Herz geöffnet haben, bis wir zum Glauben gefunden haben. Und daran können wir es erkennen. Das heißt, wenn ein Mensch dass er dieses erlebt, diese Sehnsucht erlebt, diese Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Trost, nach Hoffnung. Wenn ein Mensch nicht die Ruhe gibt, bis er zu Jesus gefunden hat, dann kann man sagen, im Nachhinein sagen, ja, schau, Gott hat dich erwählt. Man kann es nicht voraussagen. Wir können nicht voraussagen, der ist erwählt, der ist nicht erwählt. Ich kann mich erinnern, im Theologiestudium in einem Seminar, da ging es auch mal um diese Frage der Erwählung und da hat der Dozent einen Vergleich gebracht, der ist mir eigentlich mein Leben lang hängen geblieben. Der hat gesagt, schau, das ist so, ihr geht auf ein großes Tor zu und auf diesem Tor steht oben drüber, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, dieses Bild Jesus, Einladung, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, sagt er. Und wenn dann ein Mensch dorthin geht und er geht durch das Tor durch und er schaut dann zurück aufs Tor, dann steht auf der Rückseite des Tors von Ewigkeit erwählt. Das ist ein Geheimnis. Mehr können wir dazu nicht sagen. Aber im Nachhinein können wir sagen, danke, danke Herr, dass du mich erwählt hast. Danke, dass ich zu dir gehören darf. Schon bevor ich geboren wurde, mich erwählt hast. Und das ist wahrer Reichtum, das zu wissen. Ich bin von Gott erwählt, ich bin ein Kind Gottes. Reich ist, wen Gott erwählt hat. Das zweite, reich ist, wen Jesus erlöst hat. Das nämlich Gott für uns ist, das zeigt er, indem er Jesus für uns in diese Welt geschickt hat. Indem Jesus für uns gestorben ist. Und indem er kommt, damit diese Beziehung zu Gott, dem Vater im Himmel, wiederhergestellt werden kann. Denn eigentlich, solange wir nicht zum Glauben kommen an Jesus, sind wir von der Quelle abgeschnitten. Oder man könnte es auch sagen, die Kommunikation zu dem Vater im Himmel ist gestört. Der Schriftsteller John Steinbeck hat einmal resümiert, das Ende meines Lebens ist nicht mehr so furchtbar fern. Worauf lief mein Leben bisher hinaus? Worauf läuft alles hinaus in der Zeit, die mir noch bleibt? Die Menschen scheinen mit einer Schuld geboren zu sein, die sie nie bezahlen können, so sehr sie sich auch bemühen. Diese Erkenntnis, die Menschen scheinen mit einer Schuld geboren zu sein, die sie nie bezahlen können, so sehr sie sich auch bemühen. Und genau deswegen hat Gott sich damit nicht abgefunden, sondern er hat eben Jesus gesandt. Und dann kommt eben Karfreitag und dann kommt das leere Grab am Ostern. Und das heißt, am Kreuz, da hat Gott gesagt, ja, ich tue alles, damit du mein Kind sein kannst, dass du zu mir gehörst, dass nichts mehr uns trennt. Ich habe das Problem gelöst, das Problem, das ganz tief drin liegt in deinem Leben. Und das möchte ich in so einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich mal so ein riesiges Stahlwerk vor. Und in einem Tag, eines Tages, läuft nichts mehr. Alle in den Maschinenhalle, die Maschinen stehen still, die Räder stehen still. Und dann holt man irgend so ein Team von Fachleuten, Technikern, Ingenieuren, die suchen, 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 die finden das nicht. Und dann kommt der Elektriker und dann geht er nicht in die Maschinenhalle rein, sondern dann geht er runter in den Keller. Und dort unten, wo tausende verwirrende Drähte liegen, da findet er eine Stelle, wo es einen Kurzschluss gegeben hat, wo der Stromkreis unterbrochen ist, wo der Energiefluss nicht mehr möglich ist. Und dann wird es repariert. Und genau das hat Jesus getan. Er ist hinabgestiegen, ganz tief hinuntergestiegen. Er hat nicht nur die äußeren Dinge gesehen, die äußeren Probleme und Schwierigkeiten, versucht hier ein bisschen was zu ordnen, hier was zu reparieren und so, sondern gesagt, ich muss dahin, da wo der Energiefluss gestört ist, wo die Beziehung zum Vater getrennt ist. Und dafür ist er gestorben, dass wir wieder eine Beziehung haben zu ihm. Wenn dieser John Steinbeck sagt, der Mensch hat eine Schuld auf sich, die er durch keine Bemühungen letztendlich losbekommen kann, dann hat er was ganz Wichtiges erkannt. Dass wir nämlich eigentlich als Menschen ein riesiges Schuldproblem haben. Es ist eigentlich schon unvorstellbar, ja, sag mal, was ein Handy heutzutage an Daten speichern kann. Noch mehr irgendein Computer zu Hause. Ganz zu schweigen von irgendwelchen Servern, von Geheimdiensten, wo von Millionen Menschen detaillierte Infos gespeichert sind. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, so einen himmlischen Server. So ein himmlischer Server, wo alles quasi registriert wird in unserem Leben. Jeder schlechte Gedanke, jeder Groll, jede Lieblosigkeit, jede schlechte Fantasie, alles gespeichert. Von Anfang bis zum Ende. Und dann stellen Sie sich vor, jetzt würde man sagen, jetzt drucken wir alles das mal aus. Da würde ein schönes Paket zusammenkommen. Jetzt drucken wir das alles aus. So ein richtig dicker Band oder mehrere Bände wahrscheinlich, mehrere dicke Bände. Und jetzt am Ende, quasi am jüngsten Tag, im jüngsten Gericht, dann wird kam also eine Waage, eine Balkenwaage. Und jetzt wird auf die eine Seite werden diese ganzen Wälzer, diese riesen Akten mit unserer Schulter draufgelegt. Und dann geht das runter. Und dann kommt auf die andere Seite was? Auf die andere Seite, da wird ein Kelch gestellt. Und zwar der Kelch, der das Abendmahl symbolisiert, Christi Blut für dich vergossen. Paulus schreibt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und dann wird quasi, dann geht es auf die andere Seite. Durch das, was Jesus getan hat. Der Abendmahlskelch, das Blut von Jesus, das kann all das quasi austarieren, was in unserem Leben schiefgelaufen ist. Und das heißt, reich ist der Mensch, der von Jesus erlöst wird, der sich auf Jesus verlässt und er sagt, das nehme ich an, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mir vergeben hast. Der ist reich. Ein Mensch, der weiß, ich habe keine Schulden mehr. Es gibt ja auch Leute, die sind reich, aber die haben riesige Schulden. Da muss man immer überlegen, ist es dann auch noch reich, wenn man viele Schulden hat. Also das heißt, wenn wir keine Schulden mehr bei Gott haben, freigesprochen sind, dann sind wir reich. Reich ist, wenn Jesus erlöst. Und drittens schließlich, reich ist, wer den Heiligen Geist empfangen hat, sagt der Paulus. Reich ist, wer den Heiligen Geist empfangen hat. Er spricht ja davon, von den himmlischen Gütern, die schon auf uns warten. Jesus hat es mal anders ausgedrückt, er hat mal gesagt, ich gehe hin, ich werde euch eine Stätte bereiten, eine Wohnung bereiten, damit ihr da seid, wo ich auch bin. Und Wohnung bereiten, das erinnert natürlich immer so ans Bauen. Und manchmal ist es ja so, wenn man so mit einem Bauherr spricht, wo das Haus gerade gebaut wird, dann kann es sein, dass der so richtig begeistert ist und so und sagt, Mann, das wird ganz toll, dabei war gerade erst Richtfest, da sieht es noch total chaotisch aus auf der Baustelle, kann man noch gar nicht erkennen, wie das mal wohnlich alles werden soll. Aber der glückliche Hausbauer, der sieht es schon in seinem geistigen Auge. Der sieht schon, da wird mal das Wohnzimmer sein, da wird die Küche sein, da ist diese Kaminecke, da ist das Bad und so weiter. Nur noch eine Frage der Zeit, bis wir da einziehen können. Und um etwas Ähnliches geht es auch dem Paulus, dass er sagt, Leute, wenn ihr manchmal nur auf euch schaut und seht, wie das alles so wüst da liegt und so unvollendet und so unfertig, dann erinnert euch daran, es wartet etwas Wunderbares auf euch. Und wenn euer Leben und euer Glaube vielleicht manchmal aussieht wie so ein Rohbau, und wenn da viel Schutt herumliegt, und wenn es da durch die Fenster pfeift, und ihr fragt ja, werde ich es überhaupt schaffen? Werde ich überhaupt mal dabei sein, einziehen können? Dann kommt der Heilige Geist ins Spiel. Und dann sagt der Apostel Paulus, der Heilige Geist, das ist das Unterpfand. In ihm seid ihr versiegelt worden mit dem Geist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes. Und damit will er sagen, Leute, ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Und das ist das Siegel, das Pfand, dass ihr auch am Ende das Erbe antreten werdet. Ihr werdet einziehen in die himmlische Wohnung. Es wird alles für euch wunderbar vorbereitet sein. Ihr seid versiegelt mit dem Geist. Aber es ist eben, wie gesagt, ein Unterpfand. Es ist erst noch quasi die Anzahlung. Es ist noch nicht das Ende. Da habe ich so eine schlaue Geschichte gelesen von einem Pfarrer, der hat regelmäßig Pakete geschickt zu einem Freund nach Polen. Und zwar meistens ging es da um warme Winterstiefel. Und dann hat er da diesem Freund da so ein Paket geschnürt, hat ihm da so Winterstiefel geschickt und dann hat der Freund zurückgeschrieben, das ist wunderbar und das ist toll, aber diese Winterstiefel, die sind sehr begehrt. Und das heißt nämlich dann, die kommen gar nicht bei mir an, die werden vorher geklaut. Und deswegen hat er gesagt, deswegen mach bitte Folgendes, schick mir erst einen Stiefel und wenn der angekommen ist, gebe ich dir den und dann schickst du ein zweites Paket mit dem zweiten Stiefel. Dann wird es nicht mehr geklaut. Und so ähnlich ist es auch hier, ja, ein Unterpfand, das ist eine Anzahlung. Der Heilige Geist, das ist die Anzahlung, die Voraussendung. Wir sollen nicht unterwegs verloren gehen, sondern wir sind versiegelt. Wir sollen gut ankommen im Himmel. Und deswegen braucht niemand ängstlich und mutlos sein, dass er auf der Strecke bleibt. Auch wenn wir selber immer wieder merken, wir können gar nicht für uns selbst garantieren. Und auch wenn manches so im Dunkeln liegt und wenn manches so vorläufig ist und manches so, ja, wie eine Bauruine aussieht und manches dunkel erscheint. Nein, wir sind vom Heiligen Geist versiegelt, wir gehören dazu. Gott hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen, so sagt es der Paulus. Und deswegen dürfen wir das heute mitnehmen. Erstens, wir dürfen es wissen, schon bevor wir geboren waren, hatte Gott einen Plan für unser Leben. Wir sind keine Vagabunden, wir sind Gottes geliebte Kinder. Und wir dürfen es wissen und können es wissen. Ja, mein Erlöser lebt, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Er hat die bezahlt und wir dürfen es erfahren. Durch den Heiligen Geist hat er uns rechtskräftig eingesetzt als Erben, auch wenn man es uns nicht immer ansieht. Aber wir sind ganz reiche Männer und Frauen, Söhne und Töchter. Und Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, erhält eine unglaubliche Fülle himmlischen Segens bereit, heute und erst recht in Ewigkeit. Und alle, die zu dieser reichen Gottesfamilie gehören, die sagen Amen.